Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe einen Gast, den ich aus der Fintech-Welt wahrscheinlich fast so lange kenne wie kaum einen anderen, der mit Sicherheit auch schon mal bei uns im Podcast war. Ob wir selber gemeinsam schon mal einen gemacht haben, ich glaube ja. Er war sich nicht ganz sicher und dachte eigentlich nein. Wir werden es nachher herausfinden, lieber Hartmut. Hartmut Giesen ist hier und vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, wer du bist und was du machst.
Ja, Hartmut Giesen, damals schon gesagt. Ich bin einer der Geschäftsführer bei der Suter Bank. Wir sind stark im Fintech-Geschäft historisch und da bist du auch ja nicht ganz unschuldig dran. Vielleicht erinnerst du dich ganz weit zurück. Es muss 2012 oder 2013 gewesen sein. Da warst du, glaube ich, sogar noch nicht CEO bei Figo, zwar schon investiert. Aber auf jeden Fall ging es darum, um Fintech. Und deine These war, die da draußen, die Fintechs brauchen doch irgendwo eine Bank, die für sie erlaubnispflichtige Services und Produkte darstellt. Und das war mit die Initialzündung zu dem, was wir damals Startup-Plattform nannten und was heute unsere Banking-as-a-Service-Plattform geworden ist.
Ja, schön. Freue ich mich ja darüber. Etwas, was schon so lange her ist, immer noch Bestand hat. Und wir sprechen gleich nochmal ein bisschen im Detail darüber. Aber ich meine, es müsste 2013, 2014 gewesen sein, weil ich weiß, dass ich bei euch war. Da saßen wir schon in Hamburg. Da waren Lars und ich, glaube ich, bei euch. Das war 2014. Aber es kann sein, dass wir vorher auch schon Kontakt
hatten. Wir hatten vorher Kontakt und du hast damals den Kontakt zu fair.de hergestellt.
Ja, das weiß ich noch. Zu Jens.
Genau, zu Jens. Und das hatten wir in diesem Meeting damals besprochen.
Hartmut, du hast gerade so ganz kurz und mit schönem Selbstvertrauen gesagt, du bist einer der Geschäftsführer der Suter Bank und du hast lange Zeit irgendwie immer so andere Titel bei der Suter Bank getragen und warst irgendwie mal so ein bisschen so extern und dann irgendwann doch so intern. Du hast ja schon irgendwie auch, wie ich finde, eine spannende und lustige Werdegang in der Suter Bank hinter dir, ne?
Tatsächlich war ich die allermeiste Zeit extern. Im Journalismus nennt man sowas wohl fester Freier. Gab es oder gibt es immer noch die Bezeichnung vermutlich. Tatsächlich, ich habe von außen halt sehr viel entwickelt, mitentwickelt in Suter Bank. Also dieses ganze Fintech-Thema, das war mein Thema, was ich da vorangetrieben habe. Und weil ich da als Berater seinerzeit angefangen habe, haben wir das auch lange nie geändert, weil es nicht notwendig war. Und man hat dann als jemand, der jetzt nicht in die Bankorganisation eingebunden ist, auch gewisse Freiheiten, die man dann nicht mehr gehabt hätte vielleicht. Also es gab da ja auch einen gewissen unternehmerischen Gleichklang. Also mein Skin in the Game war sicherlich größer als die jetzt eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Und wir haben das eigentlich erst geändert, als ich dann Generalbevollmächtiger geworden bin. Also dann eben mit dem Ziel, dann auch in die Geschäftsführung zu gehen. Das geht dann natürlich nicht mehr als fester Freier. Geht, glaube ich, sogar auch, also zumindest mit dem Generalbevollmächtigen. Aber das war dann der Augenblick, dann in die Bank einzutreten. Und ja, gut, und dann hat sich dann so entwickelt, wie wir das dann auch wollten, nachdem die BaFin dann ihr Platzett gegeben hat, dass das so okay ist.
Vom Journalisten zum Bankvorstand. Ich glaube, Vorstand nennt ihr euch nicht, sondern Geschäftsführer, weil es eine GmbH, glaube ich, ist, die Suter Bank. Aber ansonsten wäre es in anderen Konstellationen wahrscheinlich der Bankvorstand, ne?
Genau, wäre ein Vorstand, genau. Wobei der Journalist, der stimmt nur halb. Ich habe außer im Studium, da habe ich als Journalist gearbeitet, als freier Mitarbeiter, derselben Zeitung übrigens wie Kollege Doms. Wir haben in derselben Zeitung gearbeitet. Ich bin allerdings nicht den Journalistenweg gegangen, sondern ich bin dann in Richtung Technologie-Marketing abgebogen und habe vor der Suter Zeit hauptsächlich für Technologieunternehmen Kommunikation gemacht. Also war jetzt nicht wirklich Journalismus.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Suter Bank gestriffen und die ein oder andere, die den Podcast hört, wird euch kennen, weil ihr, was wir gerade schon gesagt haben, eigentlich schon immer während der deutschen Fintech-Zeit da wart. Aber vielleicht kannst du trotzdem ganz normal, ganz kurz nochmal sagen, was die Suter Bank ist, wo sie eigentlich herkommt, weil das ist ja jetzt nicht so die klassische Bank. Ihr sitzt zwar so rund um die Alster, wo man auch ansonsten ein paar andere Banken hat, aber wer euch schon mal gesehen hat, wer euch kennt, weiß, es ist eine relativ bodenständige Bank. Und wo kommt ihr her und was macht ihr eigentlich?
Ja, Suter Bank 1921 gegründet, tatsächlich als Privatbank von Max Heinrich Suter, da kommt der Name her. Gründungsmythos ist immer, dass seine Freunde nach Südamerika ausgewandert sind und er hat das Geld für die verwaltet in Deutschland und daraus dann die Privatbank gemacht. Also bis Ende der 80er, Anfang der 90er war Suter eine kleine Privatbank für die Region Hamburg. Und dann hat man aber begonnen, für Finanzvertriebe zu arbeiten, hat für die Produkte hergestellt, Produktgeber, hat eine ganze Technologieplattform für dieses Geschäft entwickelt. Und das war so der erste große Wachstumsboost. Der ging dann so bis in die 10er-Jahre hinein des jetzigen Jahrtausends. Jahrhunderts. Und dann, das war dann so 2012, da waren so beide Geschäftsmodelle so ein bisschen unter Druck. Also Regulierung mochte die Finanzvertriebe nicht so gerne und da wurden die Schrauben angezogen. Und das Private Banking expandierte jetzt auch nicht ohne Ende. Und deshalb hatte man nicht dann damals im Zuge einer Marketingstrategie geholt. Ich will das jetzt nicht alles im Detail auslegen, aber aus dieser Marketingstrategie ist dann eigentlich das geworden. Also erstmal haben wir ein eigenes Fintech versucht zu bauen, einen Robo-Advisor, einen eigenen. Da waren wir, glaube ich, auch relativ früh dabei. Ehrlicherweise war der Robo-Advisor dann nicht sehr erfolgreich, wie viele Robo-Advisor, die sich nachher
Würde sagen,
herausgestellt hat, muss
damit
man
war die nicht allein.
sagen. Genau, damit war man nicht alleine. Aber wir sind dann relativ schnell pivotiert. Bei anderem in dem Zuge hat eben damals das Treffen stattgefunden. Dann, okay. Suter Bank war auch nie eine B2C-Bank, weil klar, ne, dieses Private Banking war schon B2C, aber schon dieses Wachstum mit den Finanzvertrieben war eigentlich schon B2B2C, was wir heute eigentlich auch machen. Und wir haben dann erkannt, B2C können wir nicht so gut, aber B2B2C können wir, weil wir es schon immer gemacht haben. Und wir machen eigentlich das, was wir mit den Vertrieben gemacht haben, das machen wir jetzt mit den Fintechs und bauen eigentlich die Infrastruktur. Die Fintechs brauchen, um ihr Geschäftsmodell darauf aufzubauen. Das haben wir dann auch gemacht, ab 2012, 2013. War vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass direkt die beiden ersten Fintechs, das waren seinerzeit Zinspilot, Deposit Solutions und Fair.de, das hat beides sehr gut funktioniert. Lukrativen hat gezeigt, das funktioniert, da kann man Geld mit verdienen. Wir können das auch ziemlich gut. Und dann hat sich es eben weiterentwickelt. Da kamen dann weitere Fintechs. Seit 2016 haben wir das dann auch auf Kryptotechs, ich nenne sie mal so, ausgeweitet, dass wir für Kryptotechs die Dinge abbildeten, für die man damals schon Lizenz brauchte. In Deutschland brauchte man relativ schnell auch für Bitcoin-Handel Lizenz, aber auch da eben die Geldkonten anzubieten und das den Handel lizenzmäßig abzudecken. Und genau, so ist es entstanden. Und als ich angefangen habe, das waren wir 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt sind wir 160, hat sich also verdoppelt in der Zeit. Also nicht nur die Mitarbeiter glücklicherweise, auch der Umsatz.
Und sind das Menschen, die in der Technologie arbeiten und im Vertrieb, oder wo habt ihr vor allen Dingen Wachstum erlebt?
Du meinst das mitarbeitermäßig oder
Mitarbeiter, ja.
Tatsächlich, vermutlich ist die größte die Abteilung, die am meisten gewachsen ist, wahrscheinlich die Compliance-Abteilung, muss man sagen, weil letztendlich ist Banking as a Service Zu welchem Prozentsatz, aber zu einem hohen Prozentsatz Regulierung as a Service. Ne? Also so, und dass man das immer mit dem Wachstum mitzieht und dann eben auch so aufbaut, dass man die Regulierung ja zum Teil auch für die Partner wahrnimmt. Das ist, was sie unter anderem mit einkaufen, wenn man das so möchte. Und wenn man das mal abschichtet, also Regulierung das erste und das zweite tatsächlich Anwendungsentwicklung, die bei uns am meisten gewachsen ist wahrscheinlich.
In der Zeit, als ihr das gestartet habt, 2012, 2013, 2014, war der ja am Anfang mit sowas wie einer BIW, mit so etwas wie einer Wirecard und sowas noch relativ alleine. Dann sind aber so ein paar Banking-as-a-Service-Player wie die Solaris Bank mit viel Geld, mit viel Lautsprechern gestartet. Habt ihr in dem Moment gedacht, das Thema ist durch, weil ihr, wie du es gerade schon beschrieben hast, alte Bank, eher aus dem klassischen Vertrieb, das Gefühl hattet, ihr werdet von denen möglicherweise einfach zur Seite gedrängt und die übernehmen das ganze Geschäft, vielleicht irgendwie auch, weil sie preislich durchs Funding attraktiver sein können?
Ich sag mal so, ich habe schon immer neidvoll zur Solaris Bank geschaut, was sie mit, also sie waren gut gefundet, hatten viel Geld, waren ja natürlich auch gut bewertet und haben natürlich Tech gebaut, die wir so nicht bauen konnten. Wir sind halt komplett bootstrapped. Muss sagen, Sutter Bank ist immer noch zu 90% oder zu über 90%, 90,1% genau, gehört sie immer noch den Herrn Meier und Freitag. Also wir sind wirklich Inhaber geführt. Seit einiger Zeit ist die Hypotheca Bank Lenzburg mit dem Cap Table in der 9,9%igen Beteiligung. Aber wir waren halt komplett bootstrapped. Auf der anderen Seite hat uns das vielleicht davor geschützt, allzu viel Unsinn zu machen. Ne? Also wenn du weißt, dass so deine Ressourcen jetzt was knapper sind, sind wir vermutlich mal nicht hypothesenbasiert vorgegangen, wie das vielleicht die Solaris eher gemacht hat, sondern irgendwie immer sehr, sehr nachfrageorientiert. Das heißt, zu uns sind Partner gekommen, dann hat man sich unterhalten, dann hat man geguckt, kann man das bauen, was die brauchen. Und ich hatte dann immer so den Unterschied, wenn mich jemand fragte zu der Zeit, dass unsere Partner, die waren tiefenintegriert. Also die konnten, also wir haben da nicht nur eine API hingestellt, sag, hier ist die API, kannst du gegen entwickeln, sondern das war dann der Tech-Stack unserer Partner war zwar auch immer relativ fett eher, aber das, was wir haben dann auch für sie spezielle Sachen gebaut und deshalb sind auch unsere Partner immer sehr lange geblieben. Also jetzt sehen wir gerade so einen Wechsel. Also der ist gerade im Gange, dass jetzt die ganz alten Partner, die jetzt die ersten waren, wie Raisin, die Zinsbrutdeposit Solutions damals gekauft haben, oder auch Fair.de, die inzwischen auch Raisin Pension sind, oder auch jemand für Fintiba, für die wir Sperrkonten gemacht haben, die sind jetzt so weit gewachsen, dass sie entweder eigene Banken in den Holdings haben oder sonst irgendwie Lizenzen haben, die jetzt bei uns rauswachsen. Und wo wir uns da auch noch orientieren mussten und zu so gucken, okay, wir haben nicht mit 2012, 2013, ne, wo irgendwie junge Startups kommen, mit denen du dann so aufwächst, sondern jetzt hast du eher, und es ist auch nicht mehr die Zeit, wo jetzt tausende Fintechs gegründet wurden, wie seinerzeit, sondern jetzt hast du eher speziellere Nachfragen, die jetzt nicht darauf gehen, jetzt ein gesamtes Geschäftsmodell zu bauen, sondern du lieferst Dinge für Geschäftsmodelle, die insgesamt vielleicht größer sind.
Nur noch mit bestimmten Services rein, ja? Also keine Komplett-Service mehr, dass du sagst, du machst alles, sondern nur bestimmte Leistungen.
Genau, also einer unserer größten Partner ist zurzeit Bitvavo. Bitvavo ist eine ursprünglich aus den Niederlanden stammende Kryptohandelsplattform. Die brauchen uns jetzt nicht für ihr eigenes, nicht mehr für das Krypto-Trading, dafür haben sie eine eigene MiCA-Lizenz. Aber wir machen zum Beispiel für die komplette Geldinfrastruktur. Also die Konten für die Geldkonten für die Kunden, das Settlement der ganzen Transaktionen, das dürfen sie mit ihrer Lizenz nicht. Und das ist sowas ganz Typisches. Das machen wir jetzt auch schon in anderen Fällen. Also das ist einer unserer, wie sagt man, Foki oder Fokus, keine Ahnung. Ne? Also da, wo Handelsmodelle auf Zahlungsverkehr treffen, ne? Ob das jetzt Wertpapiere sind oder ob das Kryptowerte sind, da die Zahlungs- und Konteninfrastruktur bereitzustellen, das ist im Moment so ein Sweet Spot, wo wir viel Nachfrage sehen, große Projekte machen, auch schon live sind und da werden jetzt auch in Kürze dann auch noch weitere größere Partner mit live gehen.
Du hast schon so ein paar Use Cases bzw. Kunden gesagt. Du hast über Deposit Solution gesprochen, über 4DI gesprochen, jetzt gerade über Bitwabo. Mhm. Und auch die Kollegen, die jetzt rausgewachsen sind, wie mit den, genau, danke, mit dem Konto für die, es war so ein Makler, nicht Maklerkonto, sondern ein Kautionskonto, ne?
Wenn du als Nicht-EU-Student ein Visum haben möchtest in Deutschland, dann brauchst du einen Blocked-Account, da musst du 12-mal den BAföG-Betrag draufzahlen und das bei der in der deutschen Botschaft zeigen. Ich bin versorgt für ein Jahr. So, und diese Konten haben wir gemacht. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Kooperation.
Ich wollte gerade noch fragen, so, gibt es da Use Cases, wo du sagst, so, das ist so ganz klassisch? Also du hast gerade schon mal Crypto-Trading gesprochen, dass ihr das mal angeboten habt. Ihr seid ja da auch sehr früh mit drin gewesen. Oder ist es anderes Trading? Oder ist es eher wirklich das, was du gerade mit Zahlungsverkehr erwähnt hast? Karten gibt ihr, glaube ich, keine raus, ne? Also so Kreditkarten oder was für Partner? Oder macht ihr das auch?
Ist auf der Roadmap, ne? Weil wir orientieren uns halt mehr Richtung Zahlungsverkehr, als wir das vielleicht früher getan haben. Und Karten gehören da schon zum Portfolio, was das wir da langfristig
Visa
anbieten
Master,
wollen.
Master, ne? Principal Member oder sowas, ne?
Nee.
Okay.
Das muss so sein. Ist es genau wie wir waren immer dabei, das mal zu tun, aber das ist eben genau dieses nachfrageorientierte Vorgehen. Wir hätten natürlich schon vor 5 Jahren, ich glaube, das eine oder andere Scheme hätte das gerne uns angedeihen lassen und hätte uns da auch sehr gefordert. Aber wir gucken schon, also wir machen es nur, wenn wir Business Case dafür haben. Und wir machen es jetzt nicht, ist eine gute Idee, passt dazu und setzen dann Vertrieb drauf. Aber wenn sich ein Partner gefunden hätte seinerzeit, es gab da immer mal ein paar Kandidaten, die dann ehrlicherweise dann doch eher zu Solaris gegangen sind, weil sie das schon hatten. Also da haben wir dann natürlich auch irgendwann mal eine Zeit lang vielleicht daran gezweifelt, ob dieses nachfrageorientierte Vorgehen das richtig ist, weil wir dann doch den einen oder anderen Partner verloren haben an Banken, die das schon hatten. Dann hätten wir das. Aber das ist jetzt wieder genauso.
Wir haben gerade schon mal über das Thema Krypto gesprochen und du hast auch schon darüber gesprochen, wer die Shareholder sind bei der Sitor Bank. Also dass die beiden, ich glaube mit dir Geschäftsführer, ne? Die sind vor allen Dingen die Shareholder und die Hypothekarbank Lenzburg, wo ja schon mal die ehemalige CEO
Marianne Wildi.
Marianne,
genau.
Vorname.
Genau. Marianne Wildi. Ehemalige CEO und jetzt. Genau, jetzt ist sie
Verwaltungsrat heißt es, glaube ich.
Verwaltungsrat in der Schweiz.
Die war auch schon mal bei unserem Podcast, wenn ich mich recht entsinne. Aber was ich eigentlich fragen wollte, du hast über den Cap-Table gerade gesprochen und ich meine mich zu erinnern, ihr standet auch mal so ein bisschen auf so einer Liste für mögliche Übernahmen oder für A-Deals und da gab es auch schon mal, ich glaube sogar ein Announcement, dass es da was gibt. Ich glaube sogar aus der Kryptowelt damals, das aber nicht zustande gekommen ist. Ich glaube sogar die BaFin oder die FCA, ich weiß gar nicht genau, welcher Regulierer dann irgendwann den Schlussstrich oder den Stecker gezogen hat aus der Transaktion. Ne?
Tatsächlich war es kein aufsichtsrechtlicher Stecker, sondern es war unser Stecker. Genau, das war die BCB Group. Die war sehr nah dran, das zu machen. Aus unterschiedlichsten Gründen hat sich das dann sehr gezogen und irgendwann ist dann bei uns der Glaube verloren gegangen, dass es noch zu einem guten Ende kommt. Hatte aber nichts, also es gab da jetzt keine Einwirkung von der BaFin oder der FCA, sondern hatte wahrscheinlich eher was damit zu tun, dass damals ja schon der Kryptowinter aufzog. Hat sicherlich auch mit ein paar Entscheidungen innerhalb der BCB Group zu tun gehabt, die jetzt aus unserer Sicht vielleicht nicht die glücklichsten gewesen sind. Und dann hat sich das einfach, ja, man würde sagen, fast totgelaufen. Ne? Und irgendwann hat man dann dieses Verfahren einfach beendet.
Gibt es die noch?
Die gibt es noch.
Okay, also nicht irgendwie verschwunden in dem Krypto-Winter damals, sondern sind durchaus noch da, ja?
Sie machen eigentlich sowas sehr Ähnliches. Also von daher hätte das damals sehr gut gepasst. Sie machen was sehr ähnlich, wie wir auch machen. Jetzt zumindest in diesem Krypto-Teil. Sie stellen Geldinfrastruktur oder Liquiditätsmanagement für Krypto-Unternehmen zur Verfügung und das hätte schon strategisch eigentlich ganz gut gepasst.
Sag mal, Hartmut, bevor wir auf das gehen, was ihr möglicherweise in der Zukunft auch macht und nochmal ein bisschen mehr über eure Zukunftsaussichten und auch vielleicht über den Business Case von der Sutter Bank in diesem Umfeld sprecht, hast du Lust, ein kurzes Fragespiel zu machen?
Ja, gerne.
Hund oder Katze?
Tatsächlich Katze. heißt Fussel.
Cash oder Karte?
Nur Karte. Ich bin immer aufgeschmissen, wenn ich irgendwo Bargeld zahlen muss.
Angestellter oder Entrepreneur?
Er ist eine gute Frage. Grundsätzlich Entrepreneur, deshalb bin ich auch erst in die Suterbank reingegangen, als ich dann quasi mit Entrepreneur, ich bin kein Shareholder, das bin ich nicht, aber eben erst dann reingegangen, als ich dann auch wirklich die unternehmerische Freiheit innerhalb der Bank habe, das zu tun.
Konzern oder Startup?
Startup, wobei ich sagen muss, ich kenne Konzerne nicht. Ich stelle mir immer vor, wenn ich mal irgendwann, wenn ich damals in Konzern gegangen wäre, wo das dann geendet hätte. Die Frage stelle ich mir ab und zu mal.
Planen oder machen?
Machen mit einem Plan. Aber machen.
Slack oder Jira?
Slack.
EZB oder BaFin? EZB oder FED?
EZB.
Umfeld oder Branson?
Ich würde trotzdem Branson, würde ich sagen. Auch wenn er natürlich die Schrauben ein wenig angezogen hat, um es mal so zu formulieren.
Lindner oder Klingbeil?
Gute Frage, ich würde Klingbeil sagen, wenn ich es auch nicht unbedingt alle Positionen der SPD teilen würde.
Oder Habeck?
Habeck.
Debit oder Credit?
Also ich habe Credit. Wir würden eigentlich nur eine Debitkarte anbieten, by the way, wo wir gerade das Thema Karte haben.
Bar bezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi nehmen?
Ich würde schon bar bezahlen. Ich bin da jetzt kein Fundamentalist. Wenn ich es dabei habe.
iOS oder Android?
iOS.
Apple Pay oder Karte? PayPal oder Vero?
Tatsächlich keins von beiden. Ich bin nie PayPaler gewesen und muss mich da immer neu einfinden. Hab jetzt Vero auf dem Handy, aber ich habe es noch nie genutzt.
VC oder Kredit?
VC.
Hamburg oder Berlin?
Hamburg.
Hamburg
ganz klar.
Oder London? Hamburg oder London?
Würde ich dann schon mal zweifeln, aber ich würde immer noch Hamburg sein. Tatsächlich, als die BCB Group bei uns dabei war, anzusteigen, war ich auch häufiger in London, auch dann für eine längere Zeit, weil ich da gearbeitet habe. Habe dann London schon auch ein wenig lieben gelernt. Ich fand es auch vorher schon toll, ne? Aber
Europa oder USA?
Ich hätte sehr lange gesagt USA, aber momentan sage ich klar Europa.
Sparkasse oder Neobank?
Beides. Also hat beides seine Berechtigung. Gerade wenn man als Selbstständiger ist, vielleicht ist es schon ganz gut, wenn man eine Bank hat, die einen sehr gut kennt. Also wenn man eine lange selbstständige Zeit hat, weiß man das zu schätzen, dass man dann vielleicht auch einen Kredit bekommt, wenn man ihn braucht. Was als Selbstständiger nicht immer selbstverständlich ist.
Filiale oder Web?
Web.
Direct Broker oder Neobroker? Robo oder Selbstentscheider?
Selbstentscheider.
Vergleich oder Berater?
Ich würde sagen Vergleich, ohne dass ich jetzt genau die Frage verstanden hätte. Aber Berater habe ich jedenfalls keinen. Und brauche ich auch keinen.
Online-Vergleich oder halt jemand, der dich berät?
Ach so, nee, Online-Vergleich.
Scalable oder Trade Republic?
Trade Republic.
Oder Klöckner?
Habe ich gerade gehört, auf dem Hinweg her.
Aktie oder
ETF?
ETF oder Active? Also aktiver Fonds. ETF oder Bitcoin?
Ich habe beides.
Revolut?
Ich würde aber ETF ist immer eigentlich die bessere Wahl.
Revolut oder
Revolut.
Revolut oder Tomorrow?
Ich sage Revolut, weil Revolut bin ich bei Tomorrow nicht. Da wäre jetzt ein bisschen. Tomorrow bin ich aber sehr sympathisch. Wäre übrigens eins der frühen Fintechs, mit dem wir auch gesprochen haben, mit dem wir gerne eine Karte gemacht haben, die dann aber zu Solaris gegangen sind.
Und immer noch sind, glaube ich, ne?
Und immer noch sind, genau.
Rad oder Auto?
Bahn, würde ich sagen. Also ich bin ja Großraumpendler, von daher fahre ich tatsächlich wenig Auto und auch wenig Rad, aber viel Bahn.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, Auto oder Bahn, aber das hast du gerade schon beantwortet.
Genau.
Tesla oder VW?
Ich hatte einen Tesla, jetzt habe ich kein VW, sondern ein anderes Elektroauto. Ich hätte mir auch wieder einen Tesla gekauft, aber aus ähnlichen Gründen, warum ich nicht in die USA, warum USA nicht mehr vor Europa, würde ich auch eher ein Elektro-VW nehmen als ein Elektro-Tesla.
VW oder Audi?
Ich hatte beides schon. Equal. Ich habe im Moment eher Audi. Handelsblatt, wobei ich nur zu geizig bin, mir jetzt auch noch die FT zu abonnieren, weil ich schon so viele andere Abos habe. Sonst würde ich auch die FT nehmen.
Wein oder Bier?
Weder noch.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hafer oder Kuh?
Agnostisch.
Peer oder iPad? WhatsApp oder SMS?
WhatsApp.
Oder Sprachnachricht?
Text.
Microsoft Office oder Google Office?
Microsoft Office.
Oder Insta?
Weder noch. Wenn X übrigens, aber ich war mal ja, irgendwann hat mal, glaube ich, Finanzszene geschrieben, der Chef-Twitterer von Sutor. Das fand ich, ich wusste gar nicht, ob das damals ein Lob war oder ob das despektierlich war. Auf jeden Fall habe ich, genau. Aber war übrigens ein sehr wichtiges Instrument seiner Zeit. Ne?
Fehlt mir. LinkedIn ist kein Ersatz, Blue Sky ist kein Ersatz, nichts ist ein Ersatz geworden. Threads nicht, gar nichts. Google oder Apple? Deutsche Börse oder Coinbase?
Deutsche Börse.
Stablecoin oder CBDC?
Habe ich gerade einen Artikel zugeschrieben. Stablecoin.
Dank. Wie viele Fragen waren es? Was glaubst du?
20? 60?
Ja.
Stark verschwitzt.
60. Hartmut, lass uns darüber sprechen, was eure typischen Kunden sind. Wir haben über ein paar schon gesprochen und mit wem ihr wächst und was ihr vor allen Dingen auch in der Zukunft noch machen wollt, mit was ihr wächst. Also du hast zwar gerade schon gesagt, ihr macht Teilservices, aber vielleicht gibt es auch noch so Themen, die jetzt auf der Agenda sind. Was tut ihr, mit wem und was kommt in der Zukunft?
Ja, also ist so ähnlich, wie ich schon mal angedeutet habe. Ne? Also Wertpapierhandel, Kryptohandel und Zahlungsverkehr dafür. Und das auch jeweils einzeln. Ne? Also Wertpapierabwicklung, Kryptowerteabwicklung, Zahlungsabwicklung. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht der stärkste Zahlungsdienst.
Unverwahrung, ne?
Unverwahrung, genau. Nicht Kryptowerte können wir nicht verwahren, haben wir noch keine Mika-Lizenz. Natürlich normale, genau, wir arbeiten gerade an einem tokenisierten Wertpapier-Thema, das dürfen wir schon verwahren, also beziehungsweise wir brauchen einen qualifizierten Verwahrer im Hintergrund, aber das dürfen wir für unsere Kunden dann auch ins Depot nehmen. Du sagst eben, wir hätten mit Kryptos gehandelt, das tun wir immer noch, ne? Also wir haben auch immer noch Partner, für die wir den Kryptohandel, oder wo wir die Finanzkommissionslizenz für den Kryptowertehandel haben. Wir haben auch eine entsprechende Mika-Lizenz, dass wir das auch dürfen.
Ihr ein Trading-Desk, ein eigenes oder was macht ihr?
Wir haben kein Trading-Desk in dem Sinne, aber wir haben ja relativ viele Fondssparpläne zum Beispiel. Und natürlich haben wir ein Ordering-Desk, um diese ganzen Fondssparpläne abzuwickeln. Sogar ein relativ großes, weil das für uns ein relativ bedeutendes Geschäftszweig ist. Und das ist auch da, wo wir hinwollen. Ne? Also wir hatten gerade ja schon mal im Anteasern das Altersvorsorgedepot drüber gesprochen. Das ist für uns auch so ein Sweet Spot. Ne? Einfach alles für an Bord haben. Wir haben die Wertpapierabwicklung, die Fondsabwicklung. Wir haben ein ganzes Altersvorsorgeteam, dass dieses ganze Zulagenmanagement schon kann, weil wir historisch schon Riester-Sparpläne gemacht haben, Rürup-Sparpläne gemacht haben. Wenn du jetzt mal ganz allgemein Geschäftsmodell, Wertpapierhandel, Kryptohandel, Zahlungsabwicklung nimmst, ist das jetzt so ein herausragendes Produkt jetzt aus diesem, was wir natürlich im Moment auch stark pushen werden, ne? Weil da werden jetzt schon, glaube ich, so Karten neu gemixt und das können wir, glaube ich, sehr, sehr gut, weil wir eben heute war ein Artikel im Manager-Magazin, wo unter anderem darüber geschrieben wurde, was die neuen Player, die da jetzt auch unterwegs sind, was die jetzt noch aufbauen müssen an Bürokratie, eben diese zertifizierten Produkte verkaufen zu können. Das haben wir halt alles schon an Bord und können dann Partnern da relativ zügigen Time-to-Market bieten, ne? Weil wir halt viele, was andere Wertpapierabwickler jetzt noch bauen müssen, vermutlich haben sie schon angefangen damit zu bauen, ne? Kommt ja erst nicht ganz überraschend.
Das gibt es aber erst seit letzten Freitag, glaube ich, ne?
Genau, das Gesetz gibt es seit letzten Freitag. Hat sich auch nochmal in entscheidenden Punkten ja auch geändert. Wobei aber, glaube ich, so das rein prozessuale oder viel prozessuale Dinge wusste man natürlich vorher oder konnte zumindest ahnen, in welche Richtung die gehen.
Der Anbieter war schon eine Überraschung, ne?
Der war eine Überraschung.
Der 1% Cap, weiß nicht.
Bei meinem Standarddepot war jetzt nicht so überraschend, aber interessant, welche Lobby denn da doch gewonnen hat. Ich habe ja eigentlich zwei Lobbys. Ne? Die eine Lobby sagt ja, die 1,5 war schon zu niedrig, die andere sagt, die 1,5 viel zu hoch. Und jetzt ist es aber in die andere Richtung, also in die Verbraucherschutzrichtung gegangen.
Vielleicht hat die Politik auch eine eigene Meinung gehabt.
Ja, wird sie gehabt haben. Ne?
Glaube ich auch. Aber das
Will
ist
ich ja nicht
natürlich.
unterstellen, dass das jetzt nur von Lobbys geht.
Genau, glaube ich nämlich auch. Lass doch mal ein bisschen darüber sprechen, über das Thema Altersvorsorgedepot, weil du bist da ja echt jetzt Fachmann aus der Suter Bank heraus und das ist ja gerade ein hottes Thema. Du hast gerade beschrieben, Manager-Magazin. Ich glaube, Hanna hat darüber heute geschrieben, Hanna Schwer.
Genau.
Über das Thema, was da bei Scalable gerade abgeht, was bei Trade Republic gerade abgeht. Was glaubst denn du, wer werden denn die relevanten Player sein? Also, das sind ja jetzt wirklich viele Menschen, die damit neu erreicht werden können. Das sind ja alle Deutschen, nee, Entschuldigung, nicht Deutschen, alle Arbeitnehmer, die in Deutschland berufstätig sind, wenn ich das richtig interpretiere. Also nicht nur Deutsche, sondern wirklich auch alle. Was glaubst du, ist das weiterhin im Beratungsgeschäft? Ich hatte ja gerade dir die Frage gestellt, was machst du, Selbstentscheider oder Berater? Oder wird das eher so das klassische Selbstentscheiderprodukt, was Riester ja zum Beispiel gar nicht war?
Witzigerweise, wir haben genau die Diskussion heute auch nochmal bei uns geführt. Ich glaube, es ist sehr viel mehr ein Selbstentscheiderprodukt, als es der Riester gewesen ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass viele Leute da hinein investieren können und wollen, die jetzt doch eher noch finanzmarktfern sind, dann würden sie sich vielleicht selbst nicht trauen, in das Standarddepot zu gehen. Ne? Auch wenn das jetzt total einfach ist, aber jetzt von sich aus zu entscheiden, was nehme ich denn da? Könnte sein, dass
Schwarz oder
dann
Stempel drauf ist.
das mag es das Spielfeld noch mal vielleicht ein bisschen ändern. Ist halt die Frage. Also wir leben ja, du wahrscheinlich auch und ich auch, in so einer Bubble von Leuten, die kennen das immer schon, ne? Und man hat dann immer doch nicht so viel Kontakt zu Leuten, die jetzt wirklich komplett fern davon sind, ne? Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie ein blödes Beispiel nehmen, der jetzt aber irgendwo, weiß ich nicht, Handwerker irgendwo ist, der sich ja noch nie Gedanken darüber gemacht hat.
Mike nennt ihn immer Joe Sixpack. Also Joe
Joe
Sixpack will
Sixpack.
investieren. Genau, damit
Ja,
kann er selber ein Bild machen.
genau, ne? Der jetzt nicht Finanzteile liest, der ausmacht, wenn die Wirtschaft, wenn die Börsennachrichten gelesen wird und der muss sich da jetzt entscheiden oder sollte sich entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass da Beratung schon noch eine Rolle spielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viel mehr Selbstentscheider gibt, als es für Riester gegeben hat.
Wen siehst du für euch? Du hast ja gerade erklärt, wie ihr das damals gemacht habt. Also ihr habt Vertriebe, also Finanzvertriebe enabled. Was siehst du jetzt fürs Altersvorsorgedepot jetzt bei euch? Sind das digitale Player oder sind das auch eher digital enablete analoge Player? Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, tatsächlich beides. Ne? Also wir haben jetzt für uns, wir waren jetzt nicht super laut im Marketing, wir haben nur so ein paar Versuchsballons jetzt in den letzten Wochen mal steigen lassen. Von daher doch Kudos für LinkedIn. LinkedIn wirkt schon auch mal. Ne? Also wenn man da den einen oder anderen Post macht, einen anderen Artikel schreibt, dann das liest doch jemand von wegen Twitter versus LinkedIn. Wir bekommen aus beiden Richtungen, weil wir auch halt beides können und aus beiden Welten herkommen. Ne? Wir kriegen sowohl aus der traditionellen Vertriebswelt, also traditionell Vertriebs meine ich eben die Vertriebe von die schon analog geborenen Vertriebe als auch aus dem digitalen Umfeld nachfragen. Deshalb gucken wir auch gar nicht so, was Scalable Capital und Trade Republic macht. Das sind da ja in dem Fall nicht unsere direkten Konkurrenten, sondern wir sagen, wenn du da draußen irgendwo relativ schnell ein Altersvorsorge-Depot, also sowohl ohne als auch mit Standard, bauen möchtest, dann ja, da kommen wir mal vorbei, da reden wir mal darüber und gucken, wie das reinpasst. Wir haben eben auch alles API-basierend, das heißt, man kann es, wir hatten immer mal das Thema Embedded Investing, man kann es dann überall einpluggen. Und das sind auch so schon mal die ersten Gespräche in welche Richtung das geht. Gar nicht mal unbedingt Unternehmen, die jetzt schon immer Wertpapiergeschäft gemacht haben oder Fondssparpläne angeboten haben, sondern die jetzt das für sich irgendwie in ihrem Geschäftsmodell sehen, okay, das könnte auch bei uns reinpassen.
Hast du im Kopf, also wenn du so darüber sprichst, also sind das neue Player oder sind das welche, keine Ahnung. Ich denke mir ja immer, es gibt bestimmte Lebensmomente wirklich Lebensmomente, wo man über sowas nachdenkt. Sind das HR-Softwares oder worüber denkst du nach?
Wäre jetzt zum Beispiel, Disclaimer, wir reden mit keinem Personio oder sonstigen Anbieter, aber klar, ne, das sind schon potenzielle Player, die sowas machen könnten. Ne? Also überall da, wo Unternehmen in irgendeiner Weise über Altersvorsorge nachdenken, die nah am Berufsleben sind, wären da Embedded Partner, die das machen können. Klar gibt es natürlich auch noch die betriebliche Altersvorsorge, die da vielleicht noch, sogar noch ein bisschen näher sind an so Playern. Aber das auf jeden Fall auch. Klar kannst du das verbinden.
Eigentlich schon, ne? Also spricht ja eigentlich nichts gegen, ne? Also wenn du das eine, also BAV musst du ja, glaube ich, auch in der Zukunft anbieten, gab es ja auch die Reform. Und dann die private Altersvorsorge, das zu integrieren, kann ich mir ja durchaus vorstellen. Und also du sagst, beides bleibt bestehen. Also das klassische Geschäft bleibt bestehen, natürlich irgendwie digital enabled, weil natürlich die Berater das Ganze natürlich nicht mehr in Papier machen wollen, sondern denen gibst du halt auch eine Strecke und ein digitales Depot. Und es wird aber halt auch welche geben, die draußen sind, die möglicherweise gar nicht unbedingt aus dem Thema Sparen, aus dem Thema Anlegen kommen, die aber denken so, wow, nah an mir dran, jetzt denken wir mal über das Thema Embedded Investment nach, nicht Embedded Finance im engeren, sondern oder nie anders, nicht im weiten, sondern im engeren Sinne, weil es Investment ist, über Embedded Investment nach.
Ich leg
nochmal eine spannende Zeit gerade, oder?
Ja, genau, ne? Also es ist jetzt nochmal so ein bisschen, glaube ich, wo einfach Karten nochmal neu gemischt werden, ne? Wo man gucken muss, dass man da neue Kunden gewinnt. Und ich glaube, was auch richtig ist, was glaube ich auch in dem Artikel drin stand, es ist ja nicht so, wir haben ja über den Kostendeckel gesprochen, dass man jetzt mit dem Standarddepot oder auch mit dem Altersvorsorgedepot, als ob das jetzt die Produkte sehen, wo man jetzt den großen Verdienst mitmacht. Ne? Aber man gewinnt halt sehr, sehr viele Kunden damit oder kann sehr viele Kunden damit gewinnen, die man dann auch noch für andere Dinge begeistern kann.
Das war gerade so, wäre meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass das so ein Langweiler-Produkt irgendwo hinten im Schrank wird? Also in dem Sinne, dass der Kunde das dann einmal macht, zum Beispiel in seiner HR-Software und dann eigentlich jahrelang nicht mehr darüber nachdenkt? Oder glaubst du, dass es ein bisschen dynamischer als ein klassischer Riester wird?
Also letztendlich ist es darauf angelegt, dass man kauft und es dann vergisst ab 65 das dann auszahlen lässt. Und das ist ja, muss man auch ehrlich sein, das ist ja eigentlich auch die Art von Investment, die man fördern sollte. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube, bei Riester wussten viele gar nicht, was da drin ist. War irgendwie ein Fondssparplan, da waren diverse Sachen drin. Hier wird es schon offensichtlich, weil es ja auch gewollt ist, das sind zwar ETFs, zumindest beim Standard-Depot, und viele lernen die Asset-Klasse, wenn man das jetzt als eigene Asset-Klasse bezeichnen sollte, ETFs kennen und sehen, was damit passiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ähnlich wie vielleicht die Gamifizierung oder die Vereinfachung von Anlage durch Tritt Republic und Co., die ja, muss man ja anerkennen, die, glaube ich, mehr für die Aktienkultur getan haben am Ende als die ganzen Robo-Advisor mit ihrer Aufklärung, wie man vernünftig anlegt. Ist das auch nochmal Aufklärung in der Praxis, ne? Also wie funktionieren so Dinge wie ETFs, dass das jetzt nicht Teufelszeug ist, weil da Aktien drin sind, soll man das mal da durchaus, wenn man das eine Zeit lang liegen lässt, dass man da gute Renditen bekommt, auch wenn man den Staatszuschuss abzieht.
Ich bin auch gespannt, was da passiert. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so ganz genau wissen, worüber wir eigentlich hier gerade rumnörden. Das Ganze beginnt ab dem 01.01.2027, nennt sich Altersvorsorgedepot und Standarddepot und verändert halt eine Säule der Altersvorsorge in Deutschland. Und wir alle haben die Chance, da rein zu investieren und auch für unsere Kinder dann irgendwann auch rein zu investieren. Über die Frühstart Rente, glaube ich, heißt es, ne?
Ja.
Die staatlich sehr stark subventioniert sind. Hab, und wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie ihr Geld verdient. Du hast gesagt, ihr seid gebootstrapped und das klang auch die ganze Zeit so, dass eure Partner relativ schnell euch einfach auch Geld bezahlen müssen und auch so Projekte wahrscheinlich nicht sehr lange rot sind, sondern halt auch ihr eigentlich relativ schnell Geld verdient. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr auch bestimmte Sachen euch bezahlen lasst am Anfang, wenn irgendwas noch nicht da ist. Aber vielleicht kannst du was dazu sagen, wie ihr mit euren Partnern und ja, Geld verdient.
Also ich sag mal, so normaler Journey von eines Partners sieht halt so aus, dass man da jetzt erstmal sich so anschaut, die gucken sich unsere APIs an, gucken, ob wir das machen können, und dann handelt man irgendwelche Commercials aus, und die Commercials basieren eigentlich immer auf wenigen Dingen. Also es gibt eine Setup-Gebühr, wobei die tatsächlich bei uns so ist, dass wir da in der Regel nicht Geld mitverdienen wollen. Wir haben es am Anfang auch gar nicht gehabt. Also die ersten haben wir immer ohne Setup-Gebühr ongeboardet. Allerdings, wir haben dann irgendwann mal schon gesehen, also wir haben immer gesagt, wir arbeiten so ein bisschen wie ein VC-Fonds. Also das ist jetzt mal sehr übertrieben. Wir boarden 10 Fintechs an in der frühen Zeit, in den 10er Jahren. Davon überleben 2 oder 2 machen dann das Geld. Und wenn du die alle ohne Setup, wie wir am Anfang gemacht haben, dann zahlst du halt sehr viel drauf, ne? Weil wir haben halt alles erlebt. Startups, die nicht den Go-Live erlebt haben, Startups, die am Go-Live-Tag insolvent gegangen sind und so weiter. Also die ganze Bandbreite, und um es da ein wenig zu hedgen, gibt es eine Setup-Gebühr. Und dann gibt es irgendwelche Multiplikatoren. Das können Konten sein, das können Transaktionen sein, das kann eine AUM-Fee sein, das kann eine Depotgebühr sein. Wir haben da jetzt auch nicht das Standardpreisblatt, was wir mal rübersenden, sondern man guckt sich dann gemeinsam so ein Geschäftsmodell an und guckt eigentlich, wie können beide damit langfristig glücklich werden. Ne? Wollen da jetzt nicht, wir sind nicht die, die jetzt den ersten 1-2 Jahren den maximalen Profit machen wollen. Wir sind auch, glaube ich, sehr geduldig mit unseren Partnern. Also das kann auch schon mal ein Jahr dauern, bis das mal fliegt. Und wir schmeißen ja nicht nach einem halben Jahr raus und sagen, nee, also das macht jetzt keinen Sinn.
Also interessant einfach, wie eine Bank, die entstanden ist, weil Freunde von dem Gründer nach Südamerika gezogen sind, sich mittlerweile zu einer Fintech-Plattform entwickelt hat. Wenn ich nochmal so kurz überlege, dann habt ihr dann irgendwann auch das analoge Finanzkommissionsgeschäft enabled. Das war so der Anfang. Dann war wahrscheinlich dann der gar nicht so unlogische Schritt, irgendwann zu sagen, okay, jetzt wandert vieles von dem online. Das, was wir da tun, nämlich Dritte zu enablen, ist eigentlich online nichts anderes. Dafür brauchen wir aber nicht einfach nur Papier, Fax oder was auch immer für Prozesse, sondern wir müssen dann eher uns API-ready machen, auch wenn das wahrscheinlich am Anfang gar nicht so leicht war, sowas in den Sprachgebrauch einer wahrscheinlich noch eher papierhaften Bank reinzubekommen, könnte ich mir vorstellen.
Da hatten wir schon eine steile Lernkurve, muss man sagen. Gut, wer hätte jetzt wahrscheinlich nicht jeden fragen können, was eine API ist. Aber wir hatten da eben relativ schnell APIs. Ne? Und was man sich auch nicht unterschätzen darf, ich hatte ganz am Anfang mal gesagt, dass wir für dieses Vermittlergeschäft eine Software entwickelt haben. Also diese Software war sicherlich einer der Schlüssel, warum wir da Fuß fassen konnten. Ne? Weil wir hingen jetzt nicht wie viele andere auf irgendwelchen Standard-Core-Banking-Systemen oder Standard-Wertpapier-Abwicklungssystemen, sondern hatten eine eigene Software, die auch immer weiterentwickelt wurde. Und gerade jetzt bei den ersten Startups wie Zinspilot seiner Zeit oder auch BDE, hatten wir eben unsere eigene Software, die wir machen konnten. Und selbst so exotische Geschäftsmodelle, wie wir zeitlang hatten, wie Krypto-ATMs, die wir jetzt nicht mehr haben, aber die wir mal hatten, wurden letztendlich über diese Software abgebildet, weil wir die natürlich immer weiterentwickeln konnten. Und wir hatten ja eben das Thema, wo ist aufgebaut worden, Compliance 1 und 2 Anwendungsentwicklung.
Und also vielleicht, ich wollte das gerade so ein bisschen abwenden, wo ihr herkommt. Dann seid ihr halt über die erste Welle Fintechs gekommen. Da habt ihr ein paar mitgenommen, ein paar habt ihr gar nicht erst gewonnen, ein paar habt ihr auch mal verloren, ein paar sind da geblieben, ein paar sind gestorben. Ihr habt aber immer gesehen, okay, das geht irgendwie weiter, habt irgendwie auch euer Modell nochmal erweitert. Am Anfang halt ein bisschen Zahlungsverkehr, noch keine Karte, auch bis jetzt noch nicht. Habt das ganze Thema Depotinfrastruktur, Fondsinfrastruktur, wahrscheinlich auch Aktieninfrastruktur, das könnt ihr. Habt das erweitert um Krypto, Kryptoverwahrung, Kryptoverwahrung in Teilen und Trading halt auch. Und jetzt geht ihr auf den nächsten Zug, auf den gerade auch ein paar gucken, auf das Thema Altersvorsorgedepot, weil sich da irgendwie für euch wahrscheinlich auch was ein logischer Kreis schließt. Ne? Also das ist etwas, was ihr schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrtausends macht. Und jetzt könnt ihr das Ganze nochmal nutzen, leveragen und könnt sowohl eure klassischen Kunden als auch eure neuen Kunden mit dem ganzen Thema versorgen.
Das würde ich allerdings gar nicht jetzt mal als Innovationsfeld sehen, sondern ja, das ist neu. Vom Geschäft und von den Prozessen her, die sich natürlich ein bisschen ändern, aber es ist jetzt nicht so ganz so neu. Wenn ich jetzt eher so visionär nach vorne gucke, geht es eher so Richtung tokenisierte Assets. Ne? Da, wo wir uns jetzt weiterentwickeln. Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, dass wir dabei sind. Und das wusste ich gar nicht, dass es das erste tokenisierte Wertpapier sein wird, das für Retail-Kunden fähig ist. Das wird jetzt irgendwann in den nächsten Monaten über einen unserer Distributionskanäle geben. Du hast das Thema Stablecoin. Da sind wir zumindest so weit, dass wir da auch Infrastruktur bieten können. Könnten, weil das ist eigentlich das gleiche Thema, wie was wir jetzt für eine Kryptobörse machen. Geht es darum, irgendwelche Collaterals zu verwahren und anzunehmen? Das ist so ein Thema. Und wir gucken uns auch noch andere Assets an, die man vielleicht tokenisieren könnte. Das ist jetzt, wo eher sozusagen, wenn ich jetzt Fintech, wenn ich das jetzt weiter dekliniere, dann geht es eben in tokenisierte Assets und jetzt nicht zum Altersvorsorgedepot. Das ist sozusagen eins von den, das kommt eher aus dem, eigentlich aus dem, aus, könnte Wachstumsfeld sein, ja genau. Ne? Man hat ja diese BCG-Matrix, das ist eher so auf dem Cash-Cow-Level.
Deshalb sagte ich auch gerade, ihr könnt das schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrtausends und könnt einfach das Ganze jetzt leveragen, was ihr da schon getan habt. Und habt das vielleicht auch einen Vertrauensvorsprung und insofern völlig verstanden. Auf der Innovationsseite, ja klar, da geht es irgendwie weiter. Ne? Also da geht der Finanzmarkt weiter und dadurch, dass ihr natürlich Krypto schon früh gemacht habt, bist du natürlich mit tokenisierten Assets auf einem guten Weg. Ne? Ich bin dann immer noch gespannt und da bin ich dann auch gespannt, weil du gerade sagtest, das erste Retail-Wertpapier, ob das ein liquides Wertpapier ist, also auf welchem Marktplatz man das Ganze halt handeln kann, weil ich glaube, das ist momentan immer noch eines der größten Probleme von tokenisierten Assets, dass es keinen wirklichen echten Markt für das ganze Thema gibt.
Ich kann jetzt noch nicht, weil es nicht unser Produkt ist, ne, sagen, wir sind damit dann beteiligt. Aber wird man sehen, wir werden den Markt haben und wir werden Distributionskanal dazu haben.
Hartmut, wenn man mit dir sprechen will, weil man halt eine Idee hat, egal ob jetzt irgendwie zu dem Thema tokenisiertes Wertpapier, ob zum Thema Altersvorsorgedepot, ob zum Thema der erste Partner, der eine Debitkarte mit euch rausbringt, zu sein. Wie meldet man sich bei dir? Also du hast gerade gesagt, X ist es irgendwie nicht mehr. Ist es LinkedIn oder wie?
Es ist LinkedIn, genau. LinkedIn ist schon, man kann mal eine E-Mail schreiben. Ich glaube, meine E-Mail ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, wenn man Vor- und Nachname kennt und weiß, die Sutobank-Webadresse kennt. Aber LinkedIn funktioniert immer.
Wunderbar. Hartmut, es war eine Freude. Wenn du noch was hast, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, dann jetzt, weil ansonsten würde ich uns beide in die dunkle Nacht entlassen.
Nee, gerne. Nur was mir einmal einfiel, diese Fortsetzung. Wir haben uns nie als Fintech-Bank gesehen, wir haben uns nie als Kryptobank gesehen und ich wehre mich dann auch immer, wenn das irgendwo steht. Unser Slogan heißt Banking the Future, since 1921. Und das ist eigentlich genau die Idee. Ne? Also wir sehen uns nicht als Fintech-Bank, wir sehen uns nicht als Kryptobank. Wir sehen uns dann immer als Bank, die irgendwo vorne an Innovation sind und irgendwas machen, was gerade innovativ in der Industrie ist. Das war eben in den 10er Jahren Fintech. Das war dann später vielleicht Kryptotech. Jetzt ist es tokenisiertes Wertpapier. Wer weiß, was es in 2-3 Jahren ist, wenn jetzt das Thema AI nochmal ganz groß kommt. Solaris nennt sich AI First Bank. Mal schauen, wo das dann hingeht.
Das wäre, glaube ich, fast eine eigene Folge. Habe ich nämlich gerade mir auch noch als Merker aufgeschrieben, aber dich gerade gar nicht mehr gefragt, weil du gesagt hast, ihr habt so eine große Compliance-Abteilung aufgebaut. Da fragte ich mich, wie viel von dem kannst du möglicherweise im nächsten Jahr auch durch AI abwickeln lassen?
Eine Menge.
Dann lassen wir das mal so stehen. Und drücken euch die Daumen und gucken mal, was die AI uns so bringt in den nächsten Wochen, Monaten. Ich bin auch tief beeindruckt und du wahrscheinlich irgendwie auch fast tagtäglich wieder, wenn man mit den Dingern spielt. Es war eine Freude, lieber Hartmut. Dankeschön.
Ja, mir auch. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Tschüss.